Zunächst danke auch für die Einladung, hier auch Public Health Aspekte zum Thema Schwindel und Sturz präsentieren zu können. Zunächst einmal, was ist Public Health? Public Health, wir beschäftigen uns ja nicht so sehr mit der Gesundheit von einzelnen Personen. Public Health beschäftigt sich mit der Gesundheit von gesamten Bevölkerungsgruppen oder der gesamten Bevölkerung. Es geht auch dabei, wirklich das Big Picture im Auge zu behalten, wirklich ein Problem von sehr vielen verschiedenen Aspekten anzuschauen, also nicht nur aus der klinischen Perspektive, sondern auch aus der Perspektive natürlich der Patientinnen und Patienten, aus der Perspektive des Gesundheitssystems und Gesundheitssystemgestaltung, Perspektive auch der Politik, nicht nur Gesundheitspolitik, sondern Politik im Sinne auch von Health in all policies, weil wir viele verschiedene politische Entscheidungen Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Wichtig in der Public Health ist auch, dass alle Dimensionen der Gesundheitsversorgung berücksichtigt werden, also von der Gesundheitsförderung, die keinen Krankheitsbezug hat, zur Prävention, wo man versucht, irgendetwas zu verhindern, das sonst eintreten würde, bis hin zur Therapie und zur Rehabilitation, also damit Sie auch Public Health einordnen können. Zunächst Schwindel, also wesentlich in der Public Health ist auch, dass man quasi, was in der Klinik die Diagnostik ist, ist in der Public Health auch die Epidemiologie, dass man versucht, ein gesundes Problem in der Bevölkerung auch zu quantifizieren, und das ist die Aufgabe der Epidemiologie. Schwindel ist ein bisschen schwierig epidemiologisch zu fassen. Warum? Weil sie ein Symptom unterschiedlicher, sehr vieler verschiedener unterschiedlicher Erkrankungen ist und von den Patientinnen und Patienten auch mit sehr vielen unterschiedlichen Wörtern auch artikuliert wird. Also Schwindel wird ausgedrückt als Gefühl des Schwankens, manchmal auch nur das Gefühl generell der Unsicherheit, generell auch der Gangunsicherheit, das Gefühl des Taumels, das Gefühl der schwindenden Sinne, Gefühl der drohenden Ohnmacht, Gefühl der Leere im Kopf, Schwarzwerden vor Augen, Ringelspiel oder Hochschaubahnfahrens, Gefühl des Schaukelns, des Kippens und des Fallens. Also es ist ein sehr heterogenes Symptom. Verschiedenste Ursachen, also die Etiologie ist auch sehr unterschiedlich. Es kann kardial sein, ein Vertebrogen sein, haben wir schon einiges davon gehört, muskulär, vestibulär, zerebral, zerebellar, psychogen oder auch iatrogen, wenn man verschiedene Medikamente berücksichtigt, die auch Schwindel verursachen können. Und häufig ist es auch eine Kombination von verschiedenen Ursachen, die den Schwindel ausmachen. Wie häufig ist jetzt der Schwindel in der Bevölkerung? Hier, das ist eine deutsche Studie, wahrscheinlich am interessantesten, die 10 Monate Periodenprävalenz, wo quasi einer von 5 erwachsenen Personen innerhalb eines Jahres unter Schwindel leidet. Männer leiden weniger häufig als Frauen an Schwindel. Hier in dieser Studie quasi wurde auch vestibulärer Schwindel genauer angeschaut, und man sieht schon, dass vestibulärer Schwindel eigentlich den kleineren Teil vom Schwindel generell ausmacht. Österreichische Zahlen gibt es sehr wenige zum Thema Schwindel. Die einzige Zahl, die ich gefunden habe, das war im Mikrozensus Gesundheit aus dem Jahr 1999, also doch schon einige Jahre her, wo eine kleine Frage zum Schwindel auch inkludiert war, immerhin mit einer Stichprobe von mehr als 50.000 Personen. Und entsprechend dieses Mikrozensus leiden von den Personen ab 75 eben 21,4% der Frauen und 16,6% der Männer an Schwindel. Eine Erhebung aus Schweden, die sehr interessant ist, nämlich aus Göteborg, die haben Schwindel untersucht bei Personen im Alter von 70 Jahren und älter mit eben dieser Fragestellung. Also da sieht man schon, wie komplex die Fragestellung sein muss, damit man möglichst viele Aspekte von Schwindel auch bei bevölkerungsbasierten Studien erfassen kann. Hier wurde quasi eine Prävalenz von 36% bei Frauen erhoben und 29% bei den Männern. Bei den allermeisten Fällen von Schwindel ist eine Form von Unsicherheit und Balanceproblemen beteiligt. Bei einem kleinen Teil ist auch eine rotatorische Komponente beteiligt. Und hier sieht man auch schon gleich, wie groß das Problem der Stürze in Verbindung mit Schwindel ist, nämlich 7 bis 15% der Bevölkerung ab 70 Jahren, die haben quasi einen Sturz, der mit Schwindel assoziiert ist. Also das ist einmal viel. Generell, wie häufig sind Stürze in der Bevölkerung? Ich darf hier dieselbe, zumindest Primärdatenquelle zitieren, wie schon der Kollege davor. Bei Personen ab 65 Jahren ist quasi die Inzidenz, also das Auftreten von einem Sturz, mindestens einem Sturz in einem Jahr, zwischen 30% und 40%, je nach Studie. Bei Personen, die in Langzeitpflegeinstitutionen sind, sind 50% von Stürzen betroffen. Und bei 60%, die bereits einen Sturz in der Anamnese haben, die stürzen im nachfolgenden Jahr noch einmal. Was sind die Folgen von Stürzen? Wir haben da auch schon einiges gehört. Einer von 10 Stürzen hat ernsthafte Verletzungen im Sinne von einer Fraktur, häufig auch mit kardialen oder mit pulmonalen Komplikationen. Häufig ist die Folge eine eingeschränkte Mobilität. Es folgen Einschränkungen in den Aktivitäten des täglichen Lebens. Man kommt mit dem Alltagsleben nicht mehr zurecht. Pflegebedürftigkeit steigt. Häufig ist das der Weg zur Institutionalisierung, die Aufnahme in ein Pflegeheim. Und natürlich ist auch die Mortalität erhöht. Aber selbst wenn es nicht zu solchen schwerwiegenden Folgen von Stürzen kommt, es bleibt immer die Angst dabei, die Angst nochmal zu stürzen. Diese Fear of Falling. Und dieser Fear of Falling, der folgt auch einem gewissen Zyklus. Also es kommt zu einem Sturz, dann folgt der Verlust des Selbstvertrauens in die eigene Gangsicherheit. Es kommt häufig dazu, dass man sich sozial zurückzieht, dass man die Wohnung nicht mehr verlässt, gern, dass man das Haus nicht mehr verlässt. Dass man auch nicht mehr zum Einkaufen geht und somit auch die notwendigsten Sachen zum Essen zu Hause hat. Man bewegt sich kaum mehr. Beides, also dass man sowohl die Malnutrition als auch der Mangel an Bewegung führt quasi zur Sarkopenie, zum Abbau von Muskelmasse und Muskelkraft. Das führt dazu, dass die Gangunsicherheit wirklich massiv abnimmt und das erhöht extrem das Risiko für Stürze. Das heißt, hier haben wir einen gewissen Teufelskreis des Fear of Fallings, der hier in Gang gesetzt wird. Wie häufig ist dieses Fear of Falling bei Personen, die bereits einen Sturz hatten? Je nach Literatur, also bis zu 92% geben an, dass die Personen von diesem Fear of Falling betroffen sind. Es wurde auch dieses Post-Fall-Anxiety-Syndrome wurde auch kreiert als Ausdruck davon, wie schwerwiegend das ist. Aber auch bei Personen, die keine Sturzanamnese haben, ist auch diese Sturzangst relativ häufig, also bis zu 65% wird das in der Literatur angegeben. Sehr stark damit assoziiert ist auch das Problem der Frailty, also geriatrisches Syndrom der Gebrechlichkeit, wo die Sarkopenie quasi der Ausgangspunkt ist, also der Mangel an Muskelmasse und Muskelkraft, sehr häufig assoziiert mit Malnutrition, mit Mangel an Proteinen und auch an Energie. Und wenn zu wenig Protein konsumiert wird, dann wird quasi das körpereigene Protein auch noch für die Aufrechterhaltung von wichtigen Funktionen im Körper herangezogen und das körpereigene Protein ist in allererster Linie Muskulatur. Das heißt, Malnutrition verstärkt hier wieder quasi diese Sarkopenie. Und beides ist auch noch assoziiert mit chronischer Inflammation und chronische Inflammation erhöht durch das Ausschütten von Katabolen, Immunmediatoren auch wieder das Risiko für die Sarkopenie. Und diese Gebrechlichkeit, Frailty, das halte ich für eine der größten Public Health Herausforderungen aufgrund der demografischen Entwicklung, die auf die Gesundheit der Bevölkerung auf uns zukommen in den nächsten Jahren. Was gibt es für Risikofaktoren für Stürzen? Gemäß der American Geriatric Society, die haben 10 verschiedene Hauptrisikofaktoren für Stürze bei älteren Personen identifiziert. Das ist auch mit einem entsprechenden relativen Risiko bzw. Odds Ratio versehen. Das heißt, hier gibt es auch eine gewisse hierarchische Reihenfolge dieser Risikofaktoren für Stürze. Zu diesen Risikofaktoren gehören muskuläre Schwäche, Stürze in der Anamnese, Gangstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Benutzen von Gehhilfen, Sehstörungen, Arthrose, Defizite in den Aktivitäten des täglichen Lebens, Depression, kognitive Einschränkungen und auch ein höheres Alter. Diese verschiedenen Risikofaktoren sind teilweise auch einer Prävention ganz gut zugänglich. Und eine spezifische Maßnahme, die kann gleich sehr viele verschiedene diese Risikofaktoren gleichzeitig behandeln, und das ist körperliches Training. Richard hat das schon eingangs erwähnt. Körperliches Training kann muskuläre Schwäche verbessert werden, Gangstörungen können verbessert werden, Gleichgewichtsstörungen, Benutzen von Gehhilfen kann verbessert werden, also auch das kann trainiert werden. Die ADL-Defizite können verbessert werden durch körperliches Training. Es gibt auch Assoziationen mit Depression, die gelindert werden können, und auch kognitive Einschränkungen können durch körperliches Training auch teilweise wieder verbessert werden. Es gibt ja auch eine sehr interessante Publikation, die sich angeschaut hat, 3 verschiedene Maßnahmen, die Effektivität in der Sturzprophylaxe. Und die 3 verschiedenen Maßnahmen, die sie angeschaut haben, das war quasi körperliches Training, das zweite war die Verbesserung von der Sehfähigkeit, also durch Brillen zum Beispiel, und das dritte war Home Hazard Management, also dass man eben diese Stolperfallen beseitigt, dass man schaut, dass möglichst gutes Licht herrscht in der Wohnung, dass man eben die Schlapfen vermeidet, sondern ein gutes Schuhwerk auch darauf schaut. Und von diesen drei einzelnen Interventionen war quasi körperliches Training die Intervention, die am meisten, also am effektivsten war für die Sturzprophylaxe. Und am effektivsten war aber eine Kombination aus allen diesen drei quasi Interventionen gemeinsam, wo gezeigt werden konnte, dass quasi die Differenz 0,67 auf 1 ist quasi 23% weniger Stürze konnten durch die Kombination von diesen drei Faktoren quasi gemacht werden. Interessant ist auch diese Number needed to treat to prevent one fall. Die ist bei diesen drei Interventionen gemeinsam 7, also es ist relativ wenig. 7 Personen müssen mit diesen drei Interventionen quasi behandelt werden, um einen Sturz zu vermeiden. Und diese Number needed to treat, die sind bei diesen Interventionen so gering, also da könnten Arzneimittelstudien können da nur träumen von diesen niedrigen Zahlen bei diesen Number needed to treat. Also am effektivsten, effektivste Intervention, körperliches Training und am noch effektiver eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen. Eine Meta-Analyse hat sich angeschaut, wie viel kann durch körperliches Training wirklich an Stürzen reduziert werden. Also es wurden mehr als 1000 Personen inkludiert in randomisierten, kontrollierten Studien, in mehreren verschiedenen randomisierten, kontrollierten Studien. Mindestalter war 65 Jahre. Es gab eben zwei Gruppen, Kontrollgruppe, Trainingsgruppe. Und in der Kontrollgruppe waren 100 Stürze pro 100 Personenjahr und in der Trainingsgruppe nur 72 Stürze pro 100 Personenjahr. Und die Stürze mit Verletzungen, die war in der Kontrollgruppe auch deutlich höher als in der Trainingsgruppe. Es wurde hier auch quasi diese Incidence Rate Ratio berechnet, die besteht, also die ist 0,65, das heißt, in der Interventionsgruppe gab es um 35% weniger Stürze als in der Kontrollgruppe. Diese Incidence Rate Ratio ist auch für Stürze mit Verletzungen gleich, also auch 35% Stürze mit Verletzungen konnten durch dieses Training reduziert werden und das ist allein diesem körperlichen Training zuschreibbar. Ich möchte Ihnen noch eine eigene Studie zeigen, das war im Rahmen unserer quasi Gesund fürs Leben Studie, haben wir auch eine Publikation, die sich beschäftigt mit quasi dem Fear of Falling, mit der Sturzangst. Was war das für eine Studie? Es war eine randomisierte, kontrollierte Studie von 2013 bis 2015, war die Interventionsphase. Es waren insgesamt waren es Personen ab 50 Jahren, die quasi mit älteren Personen ab 65 Jahren, die mindestens gebrechlich oder vorgebrechlich gewesen sind, sich zweimal in der Woche getroffen haben, und zwar in einer Kontrollgruppe und in einer Interventionsgruppe. In einer Kontrollgruppe wurde zweimal in der Woche haben sie sich getroffen und quasi nur soziale Unterstützung gemacht, haben Spiele gespielt und quasi sich über den Alltag unterhalten. Und in der Interventionsgruppe, da kam es zu einem körperlichen Training, zu einem Muskeltraining und auch zu einer Ernährungsintervention. Insgesamt für 12 Wochen, dann haben wir eine Zwischenevaluation gemacht und nach diesen 12 Wochen war diese Kontrollgruppe, wurde auch zur Interventionsgruppe, damit die auch einen Benefit davon hatten. Intervention, also Ernährungsintervention war, dass man das Thema Ernährung adressiert hat, geschaut hat, was hat man gegessen am Vortag und wo gibt es Möglichkeiten zur Verbesserung. Das Training war quasi ein Zirkeltraining mit 6 verschiedenen Kraftübungen, dazu ein paar Aufwärmübungen, und diese Kraftübungen, die sollten zweimal, also 2 Sätze pro großer Muskelgruppe, sollten sie gemacht werden. Also die Idee war hier wirklich, dass hier kurz ausgebildete Laien quasi gemeinsam mit diesen gebrechlichen, zu Hause lebenden Personen diese Intervention durchführen, mit der Idee, dass diese Laien auch einen gesundheitlichen Benefit für sich hatten. Also diese Laien, das waren eben 50-plusjährige Personen um das Pensionsantrittsalter, teilweise im Frühpensionsalter, die das quasi freiwillig gemacht haben. So, was ist hier herausgekommen in Bezug auf Sturzangst? Also so hat das Gesamte ausgeschaut, dass es so ein Buddy, so eine Laie, und das ist eine gebrechliche Person und die machen mit dem Theraband hier gerade Kräftigungsübungen. Angst vor Stürzen gemessen mit der False Efficacy Scale, die ist in der Interventionsgruppe, ist sie deutlich und signifikant hat sich die reduziert. Während es in der Kontrollgruppe sich nicht signifikant geändert hat, tendenziell sogar, ist diese Sturzangst sogar noch gestiegen in der Kontrollgruppe. Wir haben auch angeschaut, mit welchen Faktoren quasi die Reduktion der Sturzangst assoziiert war. Und die war, also die Personen, die im SPPB-Score, also quasi in der Physical Performance, besser abgeschnitten haben nach diesen 12 Wochen, die hatten viermal erhöhtes Risiko, dass sie auch die Sturzangst, also viermal erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sie auch die Sturzangst reduziert hatten. Und die, die quasi die Handkraft signifikant verbessert hatten, auch die hatten mehr als vierfach höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie die Sturzangst reduziert hat. Also Kräftigung der Muskulatur, Verbesserung der körperlichen Funktion reduziert ganz deutlich und signifikant auch die Sturzangst. Ein Nachfolgeprojekt für mich ist quasi das Gemeinsam sicher aktiv, wo wir als Medizinische Universität eingeladen worden sind, eine wissenschaftliche Evaluation dazu zu machen. Gemeinsam sicher aktiv, die Idee dabei ist, dass eben auch Laienpersonen, gebrechliche Personen zu Hause besuchen, dass sie ein Training, ein körperliches Training mit denen machen, mit dem Fokus, Gangsicherheit zu verbessern. Und diese Gangsicherheit ist geplant, in der Evaluation auch quasi objektiv zu messen mit einer Ganganalyse. Wir sollten mit diesem Projekt jetzt im Jänner starten. Die Vorbereitungen waren quasi im letzten Jahr, Ende letztes Jahr auf Hochtouren. Leider ist dieses Projekt gemeinsam sicher aktiv ein Teil des Projektes 20.000 Arbeitsplätze. Und wir wissen momentan alle nicht, ob dieses Projekt tatsächlich so stattfindet oder nicht. Ich komme zu den Zusammenfassungen und Schlussfolgerungen. Schwindel ist ein häufiges Problem, aber sehr schwer fassbar in epidemiologischen Studien, dadurch, dass es so unterschiedlich auch von den betroffenen Personen artikuliert wird. Schwindel ist häufig mit Schwäche gleichgesetzt und Schwäche ist etwas, das zu Sturz führt und zu Sturzangst führt mit allen Konsequenzen, die es gibt. Die effektivste Maßnahme zur Sturzprävention ist körperliches Training. Richard, du hast voreingangs erwähnt, wie viel sollte man körperlich trainieren als ältere Person? Dazu gibt es die österreichischen Bewegungsempfehlungen. Ich habe dazu jetzt keine Folie mitgebracht, weil ich mir eh sicher war, dass du die bringen wirst. Aber zusammengefasst, wie viel sollten ältere Personen körperlich aktiv sein? Diese österreichischen Bewegungsempfehlungen, die können auch gleichzeitig für klinische Empfehlungen herangezogen werden. Die Empfehlungen lauten 150 Minuten pro Woche mit mindestens mittlerer Intensität. Und plus zusätzlich zweimal in der Woche muskelkräftigende Aktivitäten. Bei älteren Menschen kommen noch zwei Empfehlungen dazu. Die eine ist nämlich, möglichst auch Aktivitäten zu machen und Training zu machen, die das Gleichgewicht verbessern, die Koordination verbessern. Und eine Empfehlung, wenn ältere Menschen aufgrund der körperlichen Situation nicht in der Lage sind, 150 Minuten pro Woche Bewegung zu machen, dann sollen sie eben so viel Bewegung machen, wie es der körperliche Zustand eben zulässt. Damit bin ich bereits am Ende und sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus